Willkommen zu WindTalks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Wie immer sprechen wir hier über aktuelle politische Entwicklungen im Bereich der Windenergie. Mit mir im Studio ist Bärbel Heidebruck. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, du hast einen kleinen Marathon hinter dir. Heute war große Halbjahrespressekonferenz zu Zubauzahlen. Was ist der Key Takeaway vom heutigen Tag?
Wir merken auf jeden Fall, dass die Genehmigungen und auch die Zuschläge in den Ausschreibungen deutlich zunehmen. Wir sind bei 7,8 GW Genehmigungen im ersten Halbjahr und bei 7,5 Gigawatt Zuschlägen. Das sind wirklich tolle Zahlen. Aber ich würde jetzt auch nicht von Rekordzahlen sprechen wollen, weil beim Zubau sind wir bei 2,2 Gigawatt in den ersten 6 Monaten. Das ist gut, das ist sehr gut, das ist besser als in allen Jahren vorher. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hinkommen müssen. Wir sind noch nicht auf dem Zubaupfad, den wir eigentlich erreichen müssen, um die Klimaziele erreichen zu können.
Wo müssten wir da eigentlich stehen?
Da müssten wir eigentlich dieses Jahr 10 Gigawatt erreichen können. Und wir werden Ende des Jahres wahrscheinlich so um die 5,3 Gigawatt erreichen, wenn der Zubau so weiter fortläuft wie im Moment.
Also um das nochmal auseinanderzuziehen, wir haben in den Zuschlägen sehr hohe Werte. Wenn man die alle addiert, dann kommt man noch locker auf 10 GW, aber im Zubau noch nicht. Das heißt, da gibt es eine Lücke immer, wann sich die Zuschläge bemerkbar machen, richtig?
Genau, wir merken jetzt ja diese guten Genehmigungszahlen, diese 7,8 Gigawatt, das resultiert wirklich aus den Gesetzesänderungen der Ampel. Da, wo man Beschleunigungen eingeführt hat, als wir die EU-Notfallverordnung eingeführt haben, wo wir wirklich in den Gebieten schneller Genehmigungen erreicht haben, die Genehmigungen sehen wir jetzt. Und von daher, bis das in Zubau sich umwandelt, dauert es natürlich noch.
Ist es denn regional gleich verteilt? Nein, das ist tendenziös gefragt. Natürlich ist es nicht regional gleich verteilt, aber wo sehen wir besonders starke Bundesländer und wo sind vielleicht auch noch mal ein paar Nachholbedarfe?
NRW ist wieder Spitzenreiter. Ich glaube, jetzt zum zweiten oder dritten Mal sind sie Spitzenreiter, sowohl bei Genehmigungen als auch beim Zubau.
Was ja erstaunlich ist, weil es als Bundesland mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte eigentlich nicht prädestiniert für hohen Zubau wäre.
Genau, wenn man der allgemeinen Logik folgen würde, würde man sagen, da wohnen doch so viele Menschen, da finden wir gar keine Gebiete. Aber Nordrhein-Westfalen zeigt jetzt, wie gesagt, schon 2 bis 3 Jahre in Folge, dass es durchaus möglich ist. Wir haben dann mit etwas Abstand Niedersachsen auf Platz 2 und jetzt, Breaking News, wir haben Bayern auf Platz 3. Also wir merken, auch in Bayern geht es voran.
Bei den Genehmigungszahlen.
Genau, wir brauchen ja immer einen Vorlauf für Zubau und von daher, wenn Bayern bisher nicht in Genehmigungen stark war, kann es auch im Zubau nicht stark sein. Aber jetzt, wie gesagt, bei den Genehmigungen sind sie deutlich stärker geworden, sind auf Platz 3 und wir hören auch wirklich aus Bayern, dass die Projektierer sagen, dass Politik da mittlerweile deutlich offener mit dem Thema Windenergie umgeht.
Um auf diese Dauer nochmal einzugehen, ich glaube, wir hatten es im Podcast schon mal, Bärbel, die Genehmigungsdauer, wie lange braucht es so da ungefähr?
Wir sind tatsächlich bei der Genehmigungsdauer, auch bei der durchschnittlichen Genehmigungsdauer, schneller geworden. Wir sind jetzt bei ungefähr 18 Monaten, wobei wir vor einigen Jahren noch bei über 2 Jahren waren. Und jetzt muss man mal überlegen, es sind mehr Genehmigungen geworden, deutlich mehr. Also eigentlich sollte man meinen, die Akten türmen sich auf den Schreibtischen deutlich höher und es dauert deswegen länger. Aber obwohl es mehr Genehmigungsanträge sind, wird trotzdem der Genehmigungsantrag schneller genehmigt. Also wir haben da wirklich Bürokratieabbau und Fortschritte erlebt.
In der Vorbereitung auf die Folge habe ich mir das Factsheet, was von der Fachagentur Wind und Solar herausgegeben wird, gemeinsam mit BWE und VDMA angeschaut und bin über 2 Zahlen gestolpert. Einmal der Bruttozubau, der liegt bei 409 Anlagen und der Nettozubau 199 Anlagen, also ungefähr die Hälfte. Kannst du kurz erläutern, wie es zu diesen unterschiedlichen Zahlen kommt?
Also Bruttozubau ist das, was an Anlagen tatsächlich zugebaut worden ist. Und Nettozubau bedeutet dann, wenn ich die Anlagen, die für die neuen Anlagen abgebaut worden sind, also ich habe Altanlagen abgebaut, um neue Anlagen zu bauen, das ist dann der Nettozubau. Das heißt also ungefähr 200 Anlagen sind abgebaut worden und 400 sind zugebaut worden, also dann 200 Anlagen Nettozubau.
Das heißt, es wird eine erhebliche Zahl von Anlagen auch abgebaut pro Jahr. Heißt das, die Leistung sinkt dann auch?
Nein, es ist ja gerade so, dass wir einen unheimlichen technischen Fortschritt in der Windenergiebranche haben, dass wir sagen, wenn wir neue Anlagen bauen, also wenn wir repowern, dass wir ungefähr das 3- bis 4-fache der Leistung haben, je nachdem, welche Leistung die Ausgangsanlage hat. Von daher können wir mit einer Anlage 3-mal so viel Energie erzeugen wie mit einer Anlage vorher.
Und da reden wir über einen Zeitraum von ungefähr 10 Jahren, in der sich die Leistung der Anlagen verdreifacht hat.
Ungefähr, das kommt immer so auf die Projekte an.
Also große Dynamik in der technischen Entwicklung, die auch macht, dass wir am Ende weniger Anlagen brauchen, als so Horrorszenarien von verspargelten Landschaften vielleicht mal Glauben gemacht haben.
Genau, wir können eigentlich davon ausgehen, dass die Anlagenzahl in Deutschland, wenn wir die Ziele erreicht haben, nicht deutlich größer sein wird, als sie heute ist. Also wir bauen immer leistungsfähigere Anlagen. Das heißt, wir brauchen auch weniger Anlagen, um eine größere Energiemenge zu erzeugen.
Wir haben also ein paar Positivbeispiele. Du hast Nordrhein-Westfalen als Land mit einer hohen Bevölkerungsdichte genannt, in der viel zugebaut wird. Wir haben eine technische Entwicklung, die sehr positiv stimmt, dass wir mit der aktuellen Anzahl der Anlagen auskommen. Woran hapert es denn dann noch?
Ja, ganz großes Thema ist natürlich der Netzausbau. Da sind wir ja auch schon in vielen Podcast-Folgen drauf eingegangen. Wir merken eben, dass der Netzausbau hinterherhinkt, also dass wir da nicht so weitergemacht haben in den letzten Jahren, wie wir gemusst hätten. Und von daher müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir die Netze gut ausnutzen.
Du sagst, der Netzausbau kommt nicht hinterher. Gleichzeitig hören wir Prognosen von sinkendem Strombedarf oder zumindest nicht so stark steigendem Strombedarf, wie wir das vielleicht mal angenommen haben. Also eigentlich müssten wir jetzt ein bisschen Tempo vielleicht aus dem Ausbau nehmen, oder?
Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Die Industrie will dekarbonisieren, beispielsweise die Stahlindustrie will elektrifizieren und braucht deswegen große Strommengen. Die Bundesregierung hat jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, ein Monitoring, wo sie nochmal diesen Strombedarf vorausschätzen will. Aber es ist ja mal die Frage, wovon gehe ich aus? Wenn ich als Regierung selber davon ausgehe, ich werde kein Wirtschaftswachstum haben, E-Mobilität wird nicht kommen, Wärmepumpen werden nicht kommen, dann habe ich ja eigentlich auch sehr wenig Vertrauen in meine eigene Regierungsarbeit. Wenn ich sage, ich brauche den Strom gar nicht und ich brauche die Anlagen auch nicht, dann hat Wirtschaft auch keine Möglichkeit zu elektrifizieren und sich weiter zu entfalten. Von daher glaube ich, wir müssen auf jeden Fall bei diesen hohen Ausbauzielen bleiben. Wir müssen daran arbeiten, dass wir die Netze besser ausnutzen und dürfen nicht sagen, ach, wir können uns jetzt eigentlich ausruhen und brauchen nichts mehr.
Bärbel, lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast jetzt gerade ausgeführt, dass der Ausbaupfad beibehalten werden sollte und dass uns jetzt quasi keine Steine in den Weg gelegt werden dürfen. Was wären denn so Steine, die ja niemand böswillig in den Weg legt, aber die vielleicht dort auftauchen könnten?
Das ist relativ vielschichtig. Einerseits sind das natürlich gesetzliche Dinge. Wir hatten jetzt einen Gesetzentwurf der Bundeswehr, die sagt, rundum in einem bestimmten Abstand um sämtliche militärischen Einrichtungen dürfen keine Windenergieanlagen gebaut werden. Das würde bedeuten, dass 40% der Fläche der Bundesrepublik für uns nicht mehr nutzbar ist.
Das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon etwas erläutert. Das wäre ein ziemlicher Schuss vor den Bug und auch eigentlich unnötig, weil wir im Gegenteil ja der Bundeswehr Angebote machen können. Das könnt ihr gerne auch nochmal in der letzten Folge von Wind Talks nachhören.
Genau.
Was sind noch weitere Stolpersteine, die uns drohen könnten?
Gut, wir haben natürlich auch den Transport der Windenergieanlagen. Wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, als wir deutlich weniger Anlagen zugebaut haben, dass wir immer wieder Schwierigkeiten mit Transportgenehmigungen hatten, mit Baustellen, mit kaputter Infrastruktur. Wir hatten die Brücke in Cuxhaven, die unterspült war und weggesackt war, wo wochenlang überhaupt gar keine Rotorblätter aus Cuxhaven transportiert werden konnten.
Vielleicht erläutere nochmal, warum Cuxhaven gerade so wichtig ist.
80% der Rotorblätter, die wir in Deutschland verbauen, kommen in Cuxhaven an, werden da angelandet und müssen natürlich dann von da aus auch weg und brauchen dafür die Infrastruktur.
Weil nicht jeder Hafen in der Lage ist, so ein Rotorblatt einfach zu verarbeiten und nicht jede Strecke sozusagen ohne weiteres möglich ist.
Genau, man braucht wirklich eine Hafeninfrastruktur, um diese 80 Meter langen Rotorblätter auch anlanden zu können. Und dafür wird Cuxhaven jetzt auch noch weiter ertüchtigt. Da hatten wir uns ja auch sehr für eingesetzt, dass der als Hafen noch weiter ausgebaut wird. Also wir müssen deswegen jetzt aus dem Infrastrukturfonds auch Gelder für den Ausbau von Straßen, Brücken, Verkehrswegen und so weiter investieren, weil auch die sonst einfach zum Stolperstein für die Energiewende werden können.
Und an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal sagen, ähnlich wie beim Netzausbau, das sind zu großen Teilen oder zumindest zu Teilen auch Ausgaben, die ohnehin nötig geworden wären. Also sind jetzt nicht sozusagen für die Windenergie nötig, sondern da wird einfach ist ein Punkt, an dem deutlich wird, wie großen Rückstau wir teilweise in Infrastrukturmaßnahmen haben.
Genau, unsere Autobahnen, ich meine, jeder weiß es, jeder kennt es, wie viele Baustellen auf den Autobahnen sind. Und wir haben uns da ein paar Jahre lang, glaube ich, zu sehr ausgeruht. Und von daher sind die Straßen und Brücken häufig jetzt in so einer Situation, dass sie eben nicht tragfähig sind. Und deswegen müssen wir da rein investieren.
Also wir haben die Infrastruktur als mögliches Hemmnis für den Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben die Bundeswehr genannt. Gibt es noch weitere?
Was natürlich ganz wichtig ist, ist der Finanzierungsrahmen. Wir alle wissen, das Energieeinspeisegesetz, das EEG, wird im Jahr 2026, wird die beihilferechtliche Genehmigung auslaufen. Das heißt, die EU macht uns da Vorgaben, dass wir den Finanzierungsrahmen für Erneuerbare ändern müssen.
Was heißt das?
Das heißt, dass die EU sagt, wir müssen ähnlich wie damals, als wir beim Ukraine-Überfall diesen Strompreis hoch hatten, da hat man ja eine sogenannte Strompreisbremse eingeführt. Also einen Mechanismus, dass man sagt, wenn die Strompreise über einen gewissen Wert steigen, dann hat der Staat das Recht abzuschöpfen. Und so etwas schreibt die EU vor, dass wir das jetzt auch einführen.
Okay, und was heißt das genau?
Das heißt, dass wir das EEG umgestalten müssen. Und es gab da unter der letzten Bundesregierung durchaus Ansätze, dass man das Fördersystem komplett umstellt. Und da ist eben das Risiko. Wenn ich Fördersysteme komplett verändere, dann müssen die Banken das erst verstehen. Dann müssen die Banken ihre Finanzierungsabsicherung darauf neu aufbauen. Von daher, Finanzierungssicherheit und Planungssicherheit ist hier für die Branche auch ganz wichtig, damit der Ausbau auch wirklich stattfinden kann.
Aber wenn ich jetzt ein großer Akteur bin, ein Riesenkonzern und ein bisschen Finanzierung brauche, dann stört mich das doch nicht, wenn sich das Finanzierungssystem ändert, oder?
Naja, erstens müssen Konzerne auch immer innerhalb ihres eigenen Konzerns eben ihre Finanzierungen absichern. Das ist eigentlich das Gleiche. Aber wir haben ja auch ganz viele Mittelständler. Wir haben die Akteursvielfalt. Und als Mittelständler muss ich immer eine Bankfinanzierung für ein Windenergieprojekt haben. Und von daher ist es da schon wichtig, dass die Bank eben weiß, worauf kann sie diese Finanzierung absichern.
Wir haben Finanzierung, wir haben die Transport- und Logistikthematik und wir haben die Bundeswehr angesprochen. Hast du noch weitere Punkte, die du ergänzen möchtest, die uns potenziell zum Hemmschuh werden können?
Wenn die Bundesregierung jetzt bei ihrem Energiemonitoring zu dem Ergebnis kommen würde, dass wir nicht so viel Strom brauchen, dann könnte sie natürlich auch die Idee kommen, die Ausbauziele zu reduzieren oder die Flächenziele zu reduzieren. Das würde wieder bedeuten, dass wir keine Planungssicherheit haben. Und das würde die Branche wieder verunsichern. Und von daher wäre das durchaus auch noch ein Stolperstein.
Flächenziele, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, sind 2% bundesweit der Fläche, die zur Verfügung stehen sollen.
Genau, jedes Land muss ungefähr 2% seiner Landesfläche für als Vorranggebiet Windenergie ausweisen.
Und das ermöglicht erleichterte Genehmigungsverfahren für Anlagen und deshalb sind die wichtig für den weiteren Ausbau, für die Planbarkeit.
Genau, für die Planbarkeit, dass eben jeder auch weiß, womit er rechnen kann, dass dieser Ausbau auch weiter gewollt ist.
Vielen Dank, Bärbel.
Sehr gerne.
Und das war WindTalks. WindTalks ist der energiepolitische Podcast des BWE. Ihr findet uns auf allen gängigen Streaming-Plattformen und im Internet unter www.wind-talks.de. Im Sommer haben wir ein paar Sommerfolgen für euch vorbereitet und ab September hören wir uns dann wieder mit ganz regulären Folgen. Bis dahin einen schönen Sommer.